Meine Damen und Herren, das Wetter in Deutschland ist wie die Literatur. Man weiß nie, was kommt. Der menschliche Anteil am Wetter ist genauso. Die Wettervorhersagen, wenn Sie sie denn hören wollen, sagen, dass der Wind ab 6 Uhr aufhört. Deshalb haben wir beschlossen, hier mal anzufangen. Sie können aber versichert sein, bevor Sie erfrieren, werden wir ins Haus gehen. Nochmals ganz herzlich willkommen im Namen des Hauses der Kulturen der Welt zur diesjährigen Verleihung des Internationalen Literaturpreises und zur langen Nacht der Shortlist. Insbesondere geht mein Willkommensgruß an die international angereisten Autoren. Nu Violet Bulawayo, Dasha Trindich, Christina Todd, Patrick Chamorro und Amos Oz. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Gilbert Gatore konnte leider nicht kommen. Seine Texte liest Aurelia Morin. Auch sie heiße ich herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch alle Übersetzer und die Jurymitglieder. Ich möchte Ihnen schon jetzt dafür danken, dass Sie diesen Abend mit uns vorbereitet haben. Danken möchte ich auch dem Kuratorium, das uns in den letzten Jahren bei unserer Arbeit begleitet hat und uns hilft, die jeweilige Jury auszuwählen. Last but not least geht mein ganz besonderer Dank an den Stifter dieses Preises, Jan Slowak. Dank seines Engagements können wir diesen Preis hier jährlich vergeben. Dank der Kontinuität der Zusammenarbeit mit ihm konnte sich der Preis in den letzten Jahren entwickeln. Wie wir, auch er selbst, bedauern sehr, dass er aus gesundheitlichen Gründen heute nicht bei uns sein kann. Wir feiern heute bereits die 7. Ausgabe des Preises. Der Preis verdankt sich ja seit Beginn der Einsicht, dass die Literatur heute nicht mehr als Nationalliteratur gedacht werden kann, dass vielmehr die internationale Literatur Teil unserer eigenen ist. Sie verändert unseren Denk- und Erfahrungshorizont als Leser, wirkt aber auch auf das Schreiben deutscher Schriftsteller. Es geht nun bei diesem Preis nicht um die internationale Literatur im Allgemeinen, sondern um eine deutsche Perspektive auf diese Literatur. Diese Perspektive bestimmt die Auswahl. An ihr sind auf der einen Seite die deutschsprachigen Verlage mit ihren Lektoren beteiligt. Ihnen möchte ich an dieser Stelle einen besonderen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit aussprechen. Über 80 Verlage beteiligten sich allein in diesem Jahr durch Einsendungen an dem Verfahren. An der Auswahl ist aber auch unsere Jury beteiligt, auf deren Arbeit ich im Laufe des Abends noch genauer eingehen werde. Diese Nacht ist ein Versprechen. Sie ist ein Versprechen auf ausgezeichnete Literatur. Wir werden aber auch 6 sprachliche Weltentwürfen begegnen, in denen sich prismenhaft unsere heutige Welt widerspiegelt. Es sind literarische Zugriffe auf die Welt, die ihren Erfahrungs- und Denkraum ganz unterschiedlichen Sprachen verdanken. Vom Hebräischen über das Ungarische und Kroatische bis hin zum Französischen und Englischen. Sprachen, die uns vertraut sind, Sprachen aber auch, bei denen es eines Mittlers bedarf, um sie uns zugänglich zu machen. Dabei ist die Übertragung aus dem Erfahrungsraum einer Sprache in eine andere immer mehr als eine buchstäbliche Übersetzung. Sie ist immer auch Neuschöpfung. Der oder diejenige, die sich dieser Herausforderung unterzieht, bewegt sich kontinuierlich an der Grenze zwischen zwei Welten. Eine Grenze, die in beiden Richtungen überschritten werden muss. In dem Wort des Übersetzers steckt das Bild des Übersetzens zum anderen Ufer. Je nach der Beschaffenheit des Flusses ist derjenige, der übersetzt, vor Überraschungen nicht gefeilt. Auch das jeweilige Ufer wird unbekanntes Terrain, das es erst zu entdecken gilt. In diesem Sinne sind Übersetzer mutige Reisende. Sie begeben sich auf eine ungewisse Fahrt, um uns neue Welten zu erschließen. Dafür wollen wir die Übersetzer der heute präsentierten Literatur danken und ehren. Es sind Katja Meintel, Beate Till, Brigitte Döbert und Blanka Stipetic, Miriam Mandelkow und Jörki Buda. Und last but not least, Miriam Pressel. Herzlichen Dank. Wie nähert man sich der komplexen Situation afrikanischer Gesellschaften an, die geprägt sind von Nord-Süd-Asymmetrien, interner Gewalt, scharfen Grenzen zwischen Arm und Reich, aber auch einer globalen Bild- und Musikwelt? No Violet Bulawayo löst das Problem in Wir brauchen neue Namen, indem sie auf die Kraft der Sprache setzt, sich permanent neu zu erfinden. Dazu wählt sie die Kinderperspektive der 10-jährigen Darling und ihrer Freunde. In dieser Welt sind Begriffe und Bedeutungen noch nicht festgelegt. Das verleiht den Kindern eine Leichtigkeit und Souveränität, Sachen zu benennen und einen frischen neuen Blick auf die Welt ihrer Blechschütten zu werfen. Ein Blick und einer Sprache, die sich vorschnellen moralischen Wertungen entzieht. Es gibt im Leben in der kleinen, scheinbaren, peripheren Welt des Dorfes eine Würde, die sich gegen die Sehnsuchtsorte des Nordens im Verlaufe der Geschichte behauptet. Geht es bei Bulawayo um die spielerische Erfindung einer neuen Sprache, so wird im Schiffbrüchigen in der Robinsonade Patrick Chamoiseaus die Sprache zur Behauptung der eigenen Existenz. Die Einsamkeit greift die Worte des Inselbewohners und damit seine Persönlichkeit an. Er verteidigt sich mittels Sprache. Er übernimmt aus einer Inschrift den Namen Robinson Crusoe und, Zitat, gurgelt den Namen viele Male, weinend, brüllend, kotzend, lächelnd, manchmal im Halbschlaf, in Anfällen von Irrsinn oder tiefer Melancholie. Da er keine Geschichte hat, muss er sie sprachlich erfinden. Gegen die Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes hilft das Niederschreiben eines Textes. So gelingt Schritt für Schritt die Behauptung der Existenz. Dabei bedient sich der Schiffbrüchige auch eines Buches, das er aus dem Wrack retten konnte, mit Texten von Parmenides und Heraklit. Schnell wird deutlich, dass hier jenseits der westlichen Zivilisation und der souveräner Handhabung ihrer Bruchstücke eine neue Welt gebaut wird. Eine Welt jenseits von Kolonialismus und Postkolonialismus. Der Text, dessen Sätze nur durch Kommata und Semikolons getrennt ist, gleicht einem Bewusstseinsstrom, der diese Welt neu erschafft. Die Neugeburt der Welt ist den Akteuren des Romans Sonnenschein von Dasha Trindic verwehrt. Dazu sind sie zu tief in der Geschichte Mitteleuropas verstrickt. Das Epizentrum des Romans ist Gorizia, ein Ort der Grenze. Zunächst der Grenze zwischen Italien und Österreich-Ungarn, dann Italiens und Jugoslawiens. Aufgrund der Grenzlage konnte sich über die Jahrhunderte ein multikulturelles Leben entfalten, bis der Nationalsozialismus kam und es radikal auslöschte. Er brannte eine Leerstelle in die Erinnerung, die bis heute nicht wieder gefüllt werden konnte. Trindics Roman führt auf eindrucksvolle Weise die Herausforderung vor, eine sprachliche Form für diese Erinnerung zu finden. Konsequenterweise verzichtet sie auf die Position des autorialen Erzählers. Dagegen setzt sie eine Suchbewegung, die unterschiedliche Fragmente erschließt. Neben fiktionalen Stellen eines Romans erscheinen Gedichte über die Shoah, individuelle Leidenstexte von Opfern aus Treblinka, Täterprofile und Fotos aus gefundenen Alben. Das Zentrum des Buches wird durch eine Namensliste definiert von ungefähr 9000 Juden, die aus Italien oder aus von Italien besetzten Ländern zwischen 1943 und 1945 deportiert und ermordet wurden. Die Maßlosigkeit des Verbrechens ist in seiner Totalität nicht wirklich verstehbar. Wir können uns ihm immer nur in erneuten Fragmenten annähern. An die Stelle des einmaligen Erfassens tritt die wiederholte Suchbewegung, um aus der Geschichte Sinn für das heutige Leben zu gewinnen. Eine ähnliche Suchbewegung stellt auch der Roman Gilbert Gattores dar. Es ist der Versuch, wie der Titel Lärmendes Schweigen bereits sagt, nicht vor der Sprachlosigkeit eines Geschehens zu kapitulieren, das die normale Vorstellungskraft übersteigt, nämlich des Völkermords in Ruanda im Jahre 1994. Während Trindic das Geschehene für die Erinnerung der heutigen Gesellschaft zurückgewinnen will, stellt Gatore die Frage, wie ein Leben für Täter und Opfer nach einem solchen Verbrechen überhaupt noch möglich ist. Während Trindic die Form der Fragmentierung wählt, produziert Gatore Widersprüche, die den Leser eine zu schnelle Beurteilung des Geschehens verbauen. Der Täter ist nicht nur grausamer Mörder, sondern erscheint als ein junger, durchaus sympathischer Mann mit einer überbordenden Fantasie. Letztendlich ist er aber eine literarische Erfindung der Tochter von Opfern. Diese bricht nicht unter ihrem Leid zusammen, sondern nähert sich der Täterseite über einen fiktionalen Text an. Gatore führt hier den Versuch einer Frau vor, die Opferrolle zu überwinden und über das Schreiben wieder das Subjekt ihrer eigenen Geschichte zu werden. Viele der diesjährigen Geschichten spielen an den Rändern der großen Geschichte, die aus dieser Perspektive spiegeln. So auch der Roman Aquarium von Christina Todd. Er führt uns in eine geschlossene Welt im Nachkriegs-Ungarn. Es ist eine Welt voller Armut, der die Protagonisten nicht entkommen können. Die Dinge des täglichen Lebens stellen sie in engen Räumen, so dass sie kaum noch atmen können. In dieser Welt, die scheinbar von der Geschichte vergessen wurde, bewegen sich Debile und Käuze, deren Charaktere wiederum von Todd so liebevoll gezeichnet werden, dass da ein Leben jenseits allen Normalen in seiner Fülle und Andersartigkeit sichtbar und erfahrbar wird. Die Geschichte von Außenseitern, ja Verrätern, fasziniert auch Amos Oz. In seinem Judasbuch, das in den späten 50er Jahren des letzten Jahrhunderts spielt, verwebt er die Geschichte von Judas mit der von Abrabanel, einem zionistischen Führer. Der eine wird in den Augen der Christen zum Verräter an Jesus, der andere scheint, weil er an ein Zusammenleben von Arabern und Juden glaubt, den Staat Israel zu verraten. Gefährden die Verräter in den offiziellen Narrationen der großen Ideen und Führer, so dreht Oz die Perspektive um, indem er fragt, ob die Verräter nicht einfach ihrer Zeit voraus sind. Er zeichnet Judas als den Jünger, der am meisten an Jesus glaubte, um ihn deshalb durch seinen Verrat erst zu der Figur machte, die in Form des Christentums Geschichte schrieb. Schiffbrüchige, Kinder in Wellblechhütten, Debile und Verlorene, Verräter und Opfer. Die diesjährigen Geschichten erzählen unsere Welt von den Rändern und treffen doch ihr Kern. Sie führen literarisch vor, wie sich das Leben gegen die Gewalt behauptet, der es tagtäglich ausgeliefert ist. Es ist ein Leben in den Zwischenbereichen der offiziellen Realität, deren Brüchigkeit sichtbar, deren ausgeblendete Tiefenschichten erfahrbar werden. Für die Erschließung dieser anderen Welten danken wir den Autoren und Übersetzern der diesjährigen Shortlist. Ich freue mich gemeinsam mit ihm nun auf die folgenden Lesungen und Diskussionen in unserer langen Nacht. Ich wünsche Ihnen allen eine anregende Diskussion, Einblicke und Hörerlebnisse, kurzum ein Lesefest. Herzlich willkommen.